SRF 2 Kultur.
Es ist eine wahre Geschichte. Eine unglaubliche Geschichte, die Tom Lutz ins Zentrum seines neuen Musiktheaterabends stellt. Eine musikalische Geistergeschichte mit Musik aus dem Jenseits. Der Regisseur und Musiker Tom Lutz ist Gast in Reflexe heute. Mein Name Dagmar Walser. Tom Lutz ist zwar erst 32 Jahre alt und steht damit am Anfang seiner Künstlerkarriere, und doch hat er sich schon einen Namen gemacht als Regisseur eines eigenwilligen Musiktheaters, das so leicht daherkommt, wie es genau komponiert ist. Eigentlich gestaltet Tom Lutz Atmosphären und lädt das Publikum dazu ein, sich mit ihm auf eine Geschichte einzulassen, eine Geschichte, die entdeckt werden will, die Geheimnisse birgt, die in der Musik erzählt wird. Eine Geschichte wie die von Rosemary Brown. Sie ist die heimliche Protagonistin von Lutz' neuester Produktion «When I Die». Eine Engländerin, die in den 60er und 70er Jahren Stimmen aus dem Jenseits hörte. Nicht irgendwelche Stimmen, sondern die Stimmen von berühmten verstorbenen Komponisten. Diese kamen auf sie zu und notierten ihre Kompositionen, die sie zu Lebzeiten nicht mehr aufschreiben konnten. Von Franz Schubert zum Beispiel empfing die Engländerin im Februar 1982 diese Sonate in F-Moll. Die Sonate in F-Moll von Franz Schubert, empfangen und aufgeschrieben von Rosemary Brown, 200 Jahre nach dem Tod des Komponisten. Hier vorgetragen vom Ensemble des Musiktheaterabends «When I Die» von Tom Lutz. Es sei eine Geschichte, erzählt der Regisseur, die nicht er, sondern die ihn gefunden habe.
Das war ein Tipp von einer befreundeten Schauspielerin, die mir das mal einen Zeitungsausschnitt in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, da, das ist etwas für dich. Und ich habe das dann gelesen und es war tatsächlich etwas für mich.
Was heißt das?
Ja, es ist diese seltsame Mischung, das ist mal eine wahre Geschichte. So, das hab ich ja sowieso gerne. Und dann hat es etwas sehr Großes, also das sagt eine Frau, also es ist sehr absurd, das ist eine Hausfrau, das muss man vorausschicken, eine Hausfrau und Witwe im England der 60er, 70er Jahre in einem Vorort von London, die in ihrem englischen Wohnzimmer sitzt und da Besuch bekommt von Bach und Brahms und Liszt und Beethoven und Chopin und Debussy und John Lennon und Albert Einstein und sich von diesen Menschen neue Musikstücke und neue Gleichungen, Botschaften aus dem Jenseits diktieren lässt. Selber sagt sie von sich, sie sei keine Musikerin, sie hat nicht gelernt, hat keine Klavierstunden oder irgendetwas gehabt. Und das hat mich einfach sofort fasziniert. Wenn man diese Geschichte hört, passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Man will dann diese Musik hören, man will hören, wie das klingt.
Diese Musik ist überliefert.
Diese Musik ist überliefert. Sie hat dann in den 70er Jahren eine kleine Welle gehabt, wo das dann sehr auf fruchtbaren Boden gefallen ist und ein ziemlich großes Medieninteresse ausgelöst hat. Und dann hat ein Verlag diese neuen Musikstücke von Bach und Brahms und Beethoven dann verlegt. Und als ich mich dann entschieden habe, dieses Thema zu bearbeiten, war es eine große Arbeit, die Hände an diese Noten zu bekommen. Da musste man antiquarisch in alten Notengeschäften in England musste man da verhandeln. Und dann kam dieser Stoß von Musik aus dem Jenseits. Soweit so lustig, soweit so kurios. Und dann wurde es plötzlich, ich würde nicht sagen schwer, aber dann kam man an die Glaubensfrage. Dann hört man sich diese Musik an und muss sich dann fragen, okay, glaube ich das jetzt? Wenn ja, dann ist die Frage beantwortet nach dem Leben, nach dem Tod. Und wenn man es nicht glaubt, dann, dann, da geht auch was los. Dann geht die Geschichte dieser Frau los. Woher kommt diese Musik dann bei ihr?
Sie hat ja kurz davor, ein paar Jahre davor, ihren Mann verloren.
Das genau,
muss eine
ja.
große Liebe gewesen
das,
sein.
Das war eine große Liebesgeschichte.
Und es gibt einen ganz großartigen Satz, wie ich finde, in dem Abend, wo gesagt wird, dass die Werke der Rosemary Brown eben wie das Parfum, aber nicht der Geist der Originale.
Genau, tragen. Ja, genau. Das ist dann sozusagen eine. Es gab viele Menschen, die diese Musik untersucht und kritisiert haben, und verschiedene Stimmen haben sich dazu geäußert, skeptisch oder gläubig. Und das war dann der eine Mensch, der gesagt hat, ja, das hat ein Parfüm von Mozart, aber es hat nicht den Geist. Wieder andere, wie zum Beispiel Leonard Bernstein, haben gesagt, das ist echter Bach, das muss so sein. Und
haben Sie für sich die Glaubensfrage beantwortet?
Es ging dann plötzlich auch um Religion. Also ich habe dann doch den Anspruch als Theaterschaffender, man muss ja seinem Thema gegenüber eine Haltung, eine klare Haltung einnehmen. Nicht, dass man das unbedingt nachher im Stück so dem Zuschauer aufdoktrinieren muss, die eigene Haltung. Ich fände es wichtig, dass der Zuschauer genug Platz hat, um sich selber mit dem Material befassen zu können im Laufe des Abends. Aber ich für mich selber musste das für mich beantworten.
Und?
Ja, ich glaube daran, dass es für sie wahr war. Was mich berührt hat dann, ist weniger, weil die Frage von, ist es wahr oder ist es nicht wahr, die führt irgendwie nicht auf ein interessantes Terrain, weil die Frage im Kern nicht beantwortbar ist. Mich hat dann auch, um auf diese Liebesgeschichte zurückzukommen, viel stärker als diese Glaubensfrage berührt, da war ein Liebespaar, eins von den beiden stirbt und das lebendig gebliebene Teil des Liebespaars steigt dann sozusagen ins Totenreich herab und versucht, den geliebten Menschen wieder herauf zu beschwören mit Musik. Und das war dann plötzlich Orpheus und Eurydike mit umgekehrten Geschlechterrollen. Und das hat mich dann wirklich berührt. Diese Liebesgeschichte von der Mann stirbt, Rosemary Brown sitzt einsam in den 70er Jahren in ihrem Zimmer. Was geschieht? Es kommen Geister, beschäftigen sich mit ihr und sie versucht mit Musik ihren Mann wieder herauf zu beschwören. Und da wollte ich dann, diese Geschichte wollte ich dann erzählen und dem Zuschauer da das Feld auch öffnen, um sich selber nachher damit zu beschäftigen. Weil das Schöne war in den Proben, ganz am Anfang haben wir diese Musik für uns, diese Partituren durchgelesen, durchgespielt, um die Musikstücke auszuwählen. Und während dem Anhören dieser Stücke hat man darüber nachgedacht, stimmt das, glaube ich das nicht. Und dann wurde man von diesen Stücken hineingezogen in so eine Welt, ohne dass irgendein Text oder irgendeine, nur über diese Musikstücke, die eine gewisse musikalische Qualität haben, aber nicht so überragend. Wie gesagt, sie haben das Parfüm, aber nicht den Geist. In gewissen Momenten, in anderen Momenten muss man sagen, das ist wunderschön. Und was will ich denn mehr von Musik, als dass sie wunderschön ist oder intensiv und in mir etwas auslöst? Ich muss auch sagen, dass die Musiker, die im Stück mitwirken, das sind jetzt ja nun wirklich Menschen, die sich von Berufes halber ihr ganzes Leben damit verbringen, Bach und Brahms und Mozart und Beethoven zu spielen. Und mit diesen Menschen, die dann diese Musik ernst nehmen wie Originale, gewinnt die Musik auch wieder an Qualität, die, wenn jemand sie spielt, was in den Aufnahmen, die es gibt von Rosemary Brown, der Fall ist, weil sie selber ist eine sehr, sehr schlechte Pianistin. Wenn man dann merkt, was es für ein Unterschied der Interpret einer Musik, was das für einen Unterschied macht.
Sie haben jetzt diesen Begriff etwas ernst nehmen erwähnt. Ich glaube, das ist ganz wichtig in Ihrer Arbeit, weil so wie es ein Abend über eben die Liebe Verlust ist, für mich war es ganz stark ein Abend über Inspiration.
Ja.
Ein Abend auch, der andere große Fragen anklingen lässt. Wann ist das Leben von einem Künstler vorbei? Was hinterlässt man als Künstler? Was bedeutet Tod in einem Künstlerleben, in der Kunst? Es ist ein Abend, der sehr offen ist, der sehr atmosphärisch ist. Ich glaube, das zeichnet Ihre Arbeit auch aus. Gleichzeitig ist er, oder hat man das Gefühl zumindest im Publikum, unglaublich exakt komponiert. Jetzt haben Sie angefangen zu erzählen, wie Sie sich an dieses Werk von dieser Rosemarie Braun herangetastet haben. Wie arbeiten Sie? Komponieren Sie Ihre Musiktheaterabende einfach durch?
Am Schluss ja. Am Schluss sind das sehr genau verabredete, ich würde nicht mal sagen, komponiert und verabredete Abende. Da gibt es genauso viel Spielraum, wie wenn man ein Musikstück spielt, hat man ja auch Spielraum, hier eine Pause länger zu machen oder dort einem Ausdruck anders nachzuhören. Aber es sind sehr präzise gebaute Abende, wo es auch wichtig ist, dass sie präzise sind. Und dass sie präzise sind, ist auch ein Statement. Wie Sie gesagt haben, diese Fragen, die der Abend aufwirft, diese ziemlich großen Menschheitsfragen, die kriegt man geschenkt, weil man diese seltsame Geschichte ernst nimmt. Eine Geschichte, die man auch schnell verwerfen könnte als, ja, strange 70s Esoterik. Aber ich nehme das dann impulshaft ernst und dann kriegt man diese Sachen geschenkt. Und konkret, die Arbeitsweise sieht so aus, dass ich sehr deutlich meine Teams auswähle. Also ich habe keinen festen Pool von Schauspielern oder Musikern, die jedes Mal dabei sind, abgesehen von Matthias Weibel, meinem musikalischen Leiter. Und dann ist es eine Arbeit, wo ich gebe was vor, eine gewisse Spielweise und ich lege gewisse inhaltliche Pfade. Und dann darüber hinaus sind es Kollaborationen mit diesen Menschen, wo ich sehr auf Impulse und auf Ideen auch angewiesen bin und die auch einbinde in die Arbeit. Und ich kann das nicht gegen den Willen der Menschen auf der Bühne machen. Die müssen verstehen, warum es jetzt wichtig ist. Es gibt in When I Die Szenen, wo festgelegt ist, wann geatmet wird. Da kann man jetzt sagen, das sei vielleicht übermäßig kontrollgefällig von meiner Seite, aber es ist in dem Moment wirklich wichtig. Und das kann man nicht, oder das will ich nicht gegen den Willen der Schauspieler und der Musiker machen. Das muss ein Miteinander sein.
Diese Vorstellung kann die gesetzlich vorgeschriebenen Dezimallimite massiv unterschreiten. Die Warnung im Programmheft von When I Die gilt es ernst zu nehmen. Oft ist nur ein Wummern im Raum zu hören, das Ticken einer Uhr, ein paar Takte Musik, von denen nicht klar ist, woher sie kommen. Die Vorhänge bewegen sich, eine Frau im geblümten Kleid sitzt an einem Klavier und versucht, die Klänge zu wiederholen, die von unsichtbaren Musikern erzeugt werden. Immer wieder bricht sie abrupt ab, steht auf, zerschlägt eine Porzellantasse. Es sind fast unscheinbare Situationen, kleine Szenen, in denen sich die Spieler immer wieder neu formieren. Da stehen sie zusammen und machen sich in den Figuren der verstorbenen Komponisten bzw. ihrer Bühnengeister Gedanken darüber, was ihr Leben denn ausgezeichnet hat, was davon bleibt, ob es wichtig ist, wo man geboren ist und wo gestorben. Franz Liszt etwa gibt zu Protokoll:
Ich bin mit 75 in Bayreuth an einer Lungenentzündung gestorben, falls es jemanden interessiert.
Man muss auch darauf achten, wo man geboren wird. Ich wurde mal in einem Interview gefragt, Monsieur Debussy, wie wird man ein großer Komponist? Und ich habe gesagt, das Erste, was Sie tun müssen, ist organisieren, dass Sie in Paris geboren werden. Danach geht's weiter. Ich gehe mal schauen, was das für ein Geräusch war.
Ich habe testamentarisch festgehalten, dass meine Erben mein Grab mit Katzenminze bepflanzen müssen. Die überwuchert dann meinen Grabhügel und dann kommen Katzen und reiben sich an meinem Grabstein. Und jeder, der das sieht, wird denken, er muss eine Art Katzengott gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Nachschauen, dass das wie ein Geräusch war. Wenn ich in 5 Minuten nicht zurück bin, können Sie mir gratulieren.
Ein Ausschnitt aus dem Musiktheater When I Die von Tom Lutz. Lutz hat nach seiner Ausbildung angefangen, in der freien Szene zu arbeiten. Heute inszeniert er auch fürs Stadttheater in Oldenburg oder in Basel etwa. Seine Abende kann man auch als theatrale Konzerte sehen oder eben als Musiktheater, das aus Stimmungen, Geschichtsfetzen und Atmosphären komponiert ist. Es sind Abende über die Wahrnehmung, und so leicht sie daherkommen, so exakt ist ihr Timing. Er sei eigentlich ein Geschichtenerzähler, sagt Tom Lutz von sich selbst. Eine erstaunliche Feststellung, lebt sein Theater doch weniger von einem eindeutigen Plot als von Brüchen, Pausen und Löchern.
Ja, das bin ich. Das ist für mich auch, also das, ich bin nicht angetreten mit diesem Selbstverständnis. Ich habe sehr intuitiv Theater gemacht, weil ich Dinge umsetzen wollte und Stimmungen und Atmosphären erzeugen wollte, die mich berühren. Und erst vor kurzem habe ich festgestellt, ich bin eigentlich ein Geschichtenerzähler. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Das hat mir wieder sehr geholfen, herauszufinden, wer ich denn bin im Theater. Das muss man sich ja immer wieder mal zwischendurch überlegen, wer man eigentlich ist und was man für eine Geschichte zu erzählen hat. Ob man überhaupt eine Geschichte zu erzählen hat. Es wäre auch okay, wenn man keine Geschichte zu erzählen hat, sondern Fragen stellen will oder provozieren will oder verstören will oder verunsichern. Oder das finde ich alles sympathische Bewegungen. Aber wenn man ganz basic das anguckt, dann ist meine Absicht, eine Geschichte zu erzählen.
Tom Lutz, Sie sind gerade 32 geworden. Sie sind eigentlich ausgebildeter Schauspieler. Sie
eidgenössisch diplomierter Theaterschaffender, ja.
Haben an der Theaterhochschule in Zürich studiert und dann eben angefangen, Regie zu machen.
Ja.
Sie haben eine zweite Karriere als Sänger und Musiker. Sie sind Teil der Band My Heart Belongs to Cecilia Winter. Wie kam es vom Schauspieler in diese beiden unterschiedlichen Karrierezweige? Oder sehen Sie das überhaupt so?
Es sind zwei unterschiedliche Karrierezweige. Und entstanden ist das aus... Ich bin da wirklich einfach meinen Interessen gefolgt. Und es hat sich durch Zufall so ergeben, dass jetzt beide Dinge in einer Größenordnung stattfinden, wo man nicht sagen kann, das eine ist mein Hobby und das andere ist mein Beruf.
Sind in beiden Feldern erfolgreich?
Ja, oder ja. Danke, ich glaube, also haben beide Dinge bekommen eine Aufmerksamkeit. Das ist Erfolg, kann man sagen. Beide Dinge werden wahrgenommen vom Publikum. Ich meine, ich war nach der Schauspielausbildung, habe ich lange zwei oder drei Jahre als Schauspieler und Theatermusiker gearbeitet. Und da gab es eine erste Inszenierung hier in Basel 2008, 2009, 2008, 2007. Vor einigen Jahren. Und anhand von dieser ersten Inszenierung, die dann viel Aufmerksamkeit bekommen hat und eingeladen wurde an Festivals, davon ausgehend habe ich entdeckt, dass das mit der Schauspielausbildung vielleicht, ich würde nicht sagen ein Missverständnis, aber nicht eine ganz scharf gestellte Entscheidung war, weil ich glaube, ich mehr Freude habe an konzeptuellen Überlegungen. Ich war auch ein sehr, sehr, ich würde nicht sagen verkopfter, aber doch sehr konzeptueller Schauspieler, der sich mehr als Teil eines Bildes versteht. Und mich hat als Schauspieler weniger interessiert, diese Figur, wie kann ich die am besten verkörpern, sondern was könnte ich tun, um dem Zuschauer eine optimale Projektionsfläche zu bieten? Und ich habe da sehr aus der Regieperspektive eigentlich schon überlegt. Und von dem her war das dann nichts anderes als konsequent sozusagen die Fronten zu wechseln. Und heute bin ich gar kein Schauspieler mehr.
Sie haben ja mit Ihren Inszenierungen, die Sie eben seit dieser ersten gemacht haben, wirklich so einen eigenen Stil fast im Musiktheater entwickelt. Man erkennt einen Tom Lutz. Wenn man in der Schweiz über Musiktheater nachdenkt, gibt es so zwei große Namen. Das ist Christoph Marthaler auf der einen
Reiner.
Seite und Rudi Häusermann auf der anderen Seite. Waren das sowas wie Vorbilder? Waren das Orientierungspunkte für Sie?
Absolut, ja. Man muss sagen, dass die 4 Jahre, wo ich in der Schauspielschule war, waren die 4 Jahre der Intendanz von Christoph Marthaler in Zürich. Also ich wurde da sozialisiert. Und ich habe bei beiden Entdeckungen gemacht von Dingen, die möglich sind im Theater, die mich geprägt haben. Und deshalb sind das Orientierungspunkte, ist, glaube ich, der richtige. Es war mir aber immer sehr wichtig, irgendwie... Ich glaube, die Begegnung mit diesen beiden Künstlern hat mehr etwas bestätigt, was ich irgendwie schon... Ich fand es wichtig, das nicht nachmachen zu wollen, sondern dass man irgendwie da sich ermutigen lässt, einen eigenen Weg irgendwie zu finden. Und da war dann auch die Begegnung, also das Kennenlernen der Arbeit von Robert Wilson und John Cage vor allem, ebenso wichtig. Aber es gibt vor allem bei Rudi Häusermann schon den einen oder anderen Abend, der mich tief beeindruckt hat.
Wenn wir über Orientierungspunkte, also vielleicht gleich im musikalischen Bereich auch reden, wir haben das schon angetönt, eben Sie haben so einen zweiten Karrierestrang als Frontsänger von My Heart Belongs to Cecilia Winter. Das klingt dann ganz anders als Ihr Musiktheater. Sie haben einen Song mitgebracht, was hören wir?
Wir hören aus dem ersten Album dieser Band, das heißt Our Love Will Cut Through Everything, hören wir das Lied You, 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 You. Was mir gefällt, weil es so kurz ist und weil es kommt auch eine Standuhr darin vor, wie in vielen meiner Inszenierungen. Und das ist aber auch schon der einzige Berührungspunkt, weil ich finde wirklich das Schöne an der Situation im Moment ist, dass die Dinge sehr unterschiedlich sind. Ich habe meinen Theaterkosmos, der fast keine Berührungspunkte hat oder wenig offensichtliche Berührungspunkte mit meiner Musik. Und das gefällt mir daran. Das sind wie zwei Seelen. Ach.
Zwei Seelen, ach, Tom Lutz, haben Sie gesagt, über Ihre beiden Karrieren als Musiktheaterregisseur und als Musiker, als Frontsänger der Popband My Heart Belongs to Cecilia Winter. Trotzdem, wie passt das zusammen? Sind diese beiden Seelen doch in der einen Brust?
Ja, ich glaube, was die beiden Sparten und vereint, ist der Wille zu berühren, glaube ich. Also ich möchte ganz einfach auch eine Pracht erzeugen und etwas mitteilen von meiner Sicht auf die Welt und dann in die Welt hinaushorchen, ob es da noch andere Leute gibt, die das auch so sehen.
Ein romantischer Gedanke eigentlich.
Ja, es ist ein romantischer Gedanke. Ich meine, auch in den Inhalten, die ich wähle oder die im Theater auf mich zugetragen werden, die Leiden des jungen Werther, was ich gemacht habe in Basel, jetzt dieses Stück über das Jenseits und den Tod, das ist im Zeitalter der Romantik verhaftetes Grundmaterial. Und das setzt sich in der Musik dann, glaube ich, fort. Da geht es auch um eine Sehnsucht, dem Leben dann eine Art Euphorie abzutrotzen oder abzuringen. Es geht aber auch um die Sehnsucht, sich die Welt nach eigenen Vorstellungen einrichten zu können und zu bauen. Und das ist, glaube ich, ob man ein Lied macht oder eine Theaterinszenierung komponiert, ist das einer meiner Hauptmotoren, diese Chance zu nutzen, sich eine Welt bauen zu können, die nach eigenen Regeln und vielleicht meinen Regeln in dem Moment funktioniert und lebt. Über die Dauer eines Abends, über die Dauer eines Konzerts und dann weiter darüber hinaus in den Köpfen der Zuschauer. Und Herzen vielleicht sogar. Und das ist, glaube ich, das einende Moment in den beiden Dingen.
Nun haben wir über ihre neueste Arbeit gesprochen, When I Die, die in den nächsten Wochen in verschiedenen Städten der Schweiz zu sehen sein wird. Als nächstes in Luzern, dann in Basel in der Kaserne, nochmal in Zürich in der Gästenrallye, später noch in Chur.
Genau, ja.
Und sie touren dann auch im Ausland.
Wir fahren dann nach Frankreich und nach Deutschland. Und wenn alles klappt, ins Heimatland der Gespenster nach Island an ein Festival, wenn alles funktioniert.
Wir haben uns ein bisschen auch darüber unterhalten, wie sie überhaupt zu dem geworden sind, der sie heute sind. Für mich zum Schluss stellt sich noch die Frage, am Horizont wartet da die Oper auf sie?
Das ist lustig, weil das sagen ganz viele Menschen. Und genauso wie ich irgendwann im Laufe meines Lebens festgestellt habe, ich bin jetzt offensichtlich so eine Art Rockmusiker und ein feinstofflicher Theatermensch irgendwie geworden und man sagt mir, ich sei jetzt übrigens Regisseur, habe ich das Gefühl, die Welt will mir da was sagen Richtung Oper. Ich finde das sehr gut.
Das ist kein absurder Gedanke.
Das ist überhaupt kein absurder Gedanke. Ich muss sagen, dass mich das reizen würde natürlich. Es liegt sehr auf der Hand. Auf der anderen Seite habe ich einen großen Respekt vor diesem Genre. Auch weil es doch eine Größe, wenn man sagt, man macht eine Oper, dann ist sehr viel vorgegeben. Und wenn man auf das Ernstnehmen des Stoffes zurückkommt, was wir vorhin besprochen hatten, dann ich wäre viel weniger frei. Jetzt bei den Musiktheaterinszenierungen, die setze ich zusammen, gemeinsam mit Matthias Weibel, wir wählen verschiedene Musik aus den verschiedensten Epochen und arrangieren das und setzen das neu zusammen. Ich schreibe Texte, kombiniere Texte. Und das würde in der Oper alles wegfallen, weil die Musik ist vorgegeben und die würde ich dann auch ernst nehmen wollen als Partitur. Jetzt schreibe ich die Partituren selber und ich wüsste gar nicht, wie ich dann als Interpret einer fremden Partitur, aber erstmal sind jetzt sowieso noch 2-3 Jahre von reinem Musiktheater vorgesehen, soweit wie ich das überhaupt planen kann, mein eigenes Leben. Und dann bin ich durchaus, die Weichen sind gestellt.
Der Musiker und Theaterregisseur Tom Lutz. Mit seinem Geisterabend im Musiktheater über Rosemarie Braun tourt er zurzeit durch verschiedene Schweizer Städte. Und wer Tom Lutz selbst auf der Bühne sehen will, die nächsten Auftritte mit seiner Band sind in Schaffhausen, St. Gallen und Winterthur. Tom Lutz war heute Gast in Reflexe. Mein Name Dagmar Walser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.